Mit Bernd Wolf von Prozesshanseln und Querulanten. Guten Abend. Sie wollen partout Recht haben, Recht bekommen, koste es, was es wolle. Die Welt ist ungerecht und Sie machen sie besser, glauben Sie. Das Problem, Sie belasten mit Ihren Feldzügen die knapp bemessenen Ressourcen unseres Rechtsstaates. Der ist nämlich auf Effizienz getrimmt. Behörden und Gerichte sind nicht auf Fluten von Eingaben ausgerichtet. Richterinnen und Beamte sind auf zeitraubende und nervenaufreibende Bürgerinnen und Bürger nicht vorbereitet. Und sie sind für den Umgang mit Querulanten auch nicht ausgebildet. Von Behördenstalking wird schon gesprochen. Was kann man tun? Kürzlich gab es eine Expertenrunde an der Deutschen Verwaltungsuniversität in Speyer, die sich mit dem Problem befasste. Kerstin Wittepetit, ehemalige Redaktionsleiterin der Sonntagszeitung Rheinpfalz am Sonntag. Du hast eine Geschichte geschrieben über die Nervensägen. Woran erkennt denn ein Behördenmitarbeiter oder ein Richter, eine Richterin oder ein Justizangestellte einen Querulanten?
Ja, die sind eigentlich relativ leicht zu erkennen. Meistens schon, wenn sie beispielsweise schreiben am Schriftbild. Sie haben viele Ausrufezeichen, alles ist unterstrichen, es gibt jede Menge Großbuchstaben und es ist meistens ein sehr langer Brief. Und wenn man viele Ausrufezeichen sieht, ist es normalerweise schon ein Warnsignal.
Sind denn die sogenannten Querulanten eigentlich psychisch krank?
Nein, das kann man nicht sagen. Also ich habe dazu einen Psychiater gefragt, den Professor Igor Nenadic, der sagt, in den allerseltensten Fällen, es kann mal ein echter Wahn sein, aber in den allerseltensten Fällen, es ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal.
Was macht denn jemanden zum Querulanten? Gibt es da Auslöser?
Ja, also fast immer steht am Beginn einer Karriere eines Querulanten in der Tat ein Auslöser, den man auch noch verstehen kann. Da hat jemand einen Scheidungskrieg, da ist jemand in irgendeiner Weise ungerecht behandelt worden oder fühlt sich ungerecht behandelt. Ich hatte selber mal einen Querulanten mit einem Querulanten zu tun, dem wurde der Jagdschein entzogen. Und es empfand er eine solche Kränkung, dass er angefangen hat, sich dagegen zu wehren. Nur beginnt es eben nur damit und wird zu einer Riesenlawine, zu einem Riesenberg.
Hast du noch weitere Fälle?
Ja, ich hatte auch mal einen Polizisten bei mir in der Redaktion, der hatte eine Abmahnung bekommen von seinem Vorgesetzten und fand das zutiefst ungerecht und hat sich bei mir mit 10 Aktenordnern eingefunden, damit ich das durchwühle und sehe, dass es einfach nicht in Ordnung ist und dass eigentlich die ganze Polizei korrupt ist.
Oh.
Er war selbst Polizist gewesen, ist dann irgendwann aus dem Dienst ausgeschieden.
Also spielt immer auch so eine Verbitterung mit oder so ein Zorn?
Eine große Verbitterung, ja. Es ist eine große Verbitterung, es ist immer eine Kränkung dabei, die sich dann aber fast irgendwann von dem Ausgangsfall löst. Viele Querulanten, selbst wenn sie Recht bekommen haben, in ihrem Ausgangsfall bleiben Querulanten.
Wie ist man denn im Laufe der Geschichte eigentlich oder der Rechtsgeschichte auch mit Querulanten umgegangen?
Nicht sehr gut. Also es hat angefangen, es gibt eine aus der preußischen, Gerichtsordnung für die preußischen Staaten, das war im 18. Jahrhundert. Da wurde gesagt, wer wiederholt unziemlich suppliziert, so wurde das gesagt, und auffällt und die Gerichte zu sehr beschäftigt, der sei kriminell und müsse ins Gefängnis geworfen werden. Und so kam es dann auch. Die Leute bekamen Gefängnisstrafen.
Okay, heute haben wir einen Rechtsstaat, da kommen wir gleich noch drauf. Was passiert dann nach diesem Schlüsselerlebnis, nach dieser bitteren Erfahrung mit irgendwas oder irgendjemandem, Entzug des Jagdscheins hast du genannt, gerät ein Querulant dann in so eine Spirale rein oder wie geht's dann weiter?
Ja, er gerät in eine Spirale rein, weil er beschwert sich, er sagt, also ich müsste aber meinen Jagdschein bekommen und dann hat er ja schon mal irgendeinen Behördenmitarbeiter, mit dem er zu tun hat, der sagt nein, daraufhin sagt er, das kann nicht sein, dieser Behördenmitarbeiter ist korrupt oder will mir was Böses, dann geht er zum Chef. Der Chef sagt auch nein. Dann sagt er, die ganze Behörde ist korrupt. Dann geht er zu Gericht. Dann fängt er an, die Behördenmitarbeiter zu beleidigen, sie teilweise als psychisch krank darzustellen. Auch solche Fälle gab es. Sie zu bedrohen. Es gibt Leute, die gehen ins Internet und schreiben in ihren Blogs den Klarnamen irgendeines Sachbearbeiters, der ihnen nicht zu Willen war. Und insofern gerät er in eine Lawine nicht nur eigener Eskalation, ich muss mich beschweren, ich muss mich nochmal beschweren, ich muss nochmal eine Gerichtsstufe höher gehen, sondern er gerät auch in eine Eskalation von Klagen gegen ihn selbst. Da werden dann Beleidigungsklagen geschrieben und so weiter und so fort. Oder Telefonterror beim Behördenmitarbeiter gibt's auch.
Kerstin Wittepetit, du warst auf einer Tagung der Deutschen Verwaltungsuniversität in Speyer. Dort wurde genau dieses Thema unter dem Titel Zwischen Engagement und Stalking, Intensivpatenten als Herausforderung für Verwaltung und Gerichte besprochen. Was kam dabei rum?
Es haben viele Verwaltungsmitarbeiter daran teilgenommen, die offenbar in Not sich fühlten und die Ratschläge haben wollten, was sie tun können, wenn sie mit Querulanten zu tun haben. Also da kam eine Not hervor auf Behördenseite, die war für mich doch sehr erstaunlich.
Was macht denn ein Behördenmitarbeiter, eine Behördenmitarbeiterin, wenn sie so jemandem konfrontativ ausgesetzt ist? Wie kann sie sich helfen?
Es gab eine Psychologin, die versucht hat, den Mitarbeitern Ratschläge zu geben und die gesagt hat, fangen Sie nicht an zu sagen, das stimmt doch gar nicht, was Sie jetzt sagen, weil Sie dann mit eskalieren, sondern versuchen Sie ruhig zu bleiben und zu sagen, wenn Sie jetzt noch weiter schreien, kann ich mit Ihnen nicht reden, aber ich möchte gerne mit Ihnen reden, Sie müssen nur aufhören, mich anzuschreien. Das klappt manchmal, manchmal klappt es auch nicht.
Also muss der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin auch ein Stück Psychologin sein manchmal?
Ja, und das ist natürlich schwierig, dafür sind sie nicht ausgebildet.
Liegt denn das Problem immer nur beim Querulierenden?
Ja, es gab einen Rechtssoziologen, den Herrn Kaupen, der die These aufgestellt hat, es sei eine soziale Etikettierung auf diese Menschen und es würde sich dann praktisch hochschaukeln zwischen Behörden, die, wenn sie sozusagen die Ausrufezeichen sehen, kann man sagen, eigentlich schon abschalten innerlich und gar nicht mehr zuhören, dem Mann und dem Querulanten selbst. Ich sage übrigens deswegen Mann, weil es sind meistens Männer. Nicht immer, aber meistens.
Du wolltest jetzt mal aufs Gendern verzichten, weil die Männer die Bösen sind. Ist angekommen, okay. Was würde denn passieren, wenn ein Querulant Recht bekäme in seiner Sache, wenn ihm vollumfänglich stattgegeben würde?
Es kann sein, dass er aufhört. Es kann aber auch sein, dass er nicht aufhört. Ich habe mich dazu mit einer Psychologin, mit einer Psychotherapeutin unterhalten, die Frau Andrea Dinger-Broder, die dazu promoviert hat zu diesem Thema und mit sehr vielen Querulanten gesprochen hat, darüber eine Studie erstellt hat, zusammen mit einem Mitautor. Und die gesagt hat, oft ist dieser Einzelfall, um den es ihnen eigentlich ging, nur der Auslöser. Und am Ende geht es um die Gerechtigkeit, die absolute Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit wird er natürlich nie finden.
Ist dir ein Fall bekannt, wo ein Querulant für sozusagen die Allgemeinheit, für uns alle, irgendwas erkämpft hat durch seine Hartnäckigkeit?
Also ich weiß eigentlich keinen. Es wird vielleicht welche geben, ich weiß eigentlich keinen. Es kursiert im Internet, übrigens auch auf Wikipedia, immer so eine Zahl. 80% aller Querulanten hätten irgendwas erreicht und hätten tatsächlich sozusagen, wären am Anfang einen neuen Ära gestanden. Das kann man nicht verifizieren, das ist von irgendwoher gekommen. Das gibt's nicht, diese Zahl, und sie ist auch in keiner Studie aufgetreten. Ich glaube nicht, dass es so oft vorkommt, dass ein Querulant uns am Ende etwas beschert, aber natürlich kann es vorkommen. Ich meine, die Leute gehen bis zum Bundesverfassungsgericht. Kostet ja nichts. Und sie gehen im Sozialgericht ganz nach oben bis zum Bundessozialgericht, kostet auch nichts.
Kein Anwaltszahl.
Warum soll da nicht auch sehr viel Vernünftiges dabei sein? Möchte ich gar nicht in Abrede stellen.
Haben denn Querulanten was mit diesen Querdenkern, die spätestens seit Corona unsere Öffentlichkeit auch bevölkern wollen, zu tun? Also Querulant, Querdenker?
Also ich weiß nicht, man könnte höchstens sagen, dass diese Idee, ich bin derjenige, der den Staat vorführt, ja, weil der sozusagen zeigt, wie unmöglich sich der Staat gegenüber Bürgern verhält. Da gibt es vielleicht eine Parallele. Also dieses Sendungsbewusstsein, diese Mission.
Kerstin Witte-Petit, bis vor kurzem Redaktionsleiterin der Rheinpfalz am Sonntag. Ich habe schon gesagt, sie hat für ihre Zeitungsgeschichte in der Rheinpfalz am Sonntag den typischen Fall eines Querulanten recherchiert. Der wollte es aber wirklich ganz genau wissen. Charlotte Peitzmeier erzählt den Fall.
Eine Leihgebühr für ein Buch kostet in einer herkömmlichen Bücherei wenige Euro. Für einen Mann aus Baden-Württemberg war sie aber ein Grund, einen jahrelang erbitterten Streit mit einer Behörde zu beginnen, der im Jahr 2019 sogar bis vor das Bundesverfassungsgericht ging. Der Fall beginnt simpel. Ein Mann weigert sich, eine Fernleihgebühr zu bezahlen. Er meint, er habe per Telefon ein ganz anderes Buch bestellt. Die Stadtbibliothek will nun, dass er ab jetzt Bücher über ein Formular bestellt, anstatt anzurufen. Das ist zu viel des Guten für den Bücherfreund. Er beschwert sich bei der Stadt und das nachhaltig. Unzählige dicht beschriebene Beschwerdebriefe erreichen die Behörde, bis es mit der Leiterin des Rechtsamts zum Eklat kommt. Sie zeigt den Mann wegen Urkundenfälschung an, er beantragt im Strafverfahren die Einholung eines Gutachtens über ihren Geisteszustand. Und damit nicht genug. Um in Sachen Fernleihe endlich Recht zu bekommen, zieht der Mann vor das Verwaltungsgericht. Die Klageschrift nutzt er, um seinen Unmut über seine neue persönliche Erzfeindin, die Leiterin des Rechtsamts, kundzutun. Er lässt sich darin ausführlich über geistig-seelische Absonderlichkeiten ihrer Persönlichkeit aus. Das hat Folgen. Der Mann wird vor dem Amtsgericht wegen Beleidigung verurteilt. Natürlich will er das Urteil nicht hinnehmen, sodass sich das Landgericht, das Oberlandesgericht und schließlich auch noch das Bundesverfassungsgericht mit der Sache auseinandersetzen müssen. Erst hier hat es sich auspetiert. Das Gericht nimmt die Verfassungsbeschwerde des Mannes nicht zur Entscheidung an.
Und jetzt kommt ein Mann der Praxis zu Wort, Dirk Buhmann, Richter am Landessozialgericht Berlin-Brandenburg. Er kennt Querulanten aus seinem Gerichtssaal, aber er gibt auch in Kürze ein Buch zum Thema heraus. Herr Buhmann, Sie haben geschrieben einen Praxisbericht über Intensivkläger bei den Sozialgerichten. Kurz vorneweg, Herr Buhmann, Sie schreiben in diesem Praxisbericht, Querulanten oder Intensivpätenten fluten Gerichte und Behörden mit Eingaben, die ihrer Art nach wenig sinnvoll sind. Und es handelt sich dabei um Menschen, die dazu neigen, sich unnötigerweise und starkköpfig zu beschweren. Gibt es denn sozusagen den klassischen Homo querulans?
Das würde ich so nicht sagen. Ich denke, dass das ein sehr vielschichtiges menschliches Phänomen ist. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum die Menschen so sind, denke ich. Und deswegen gibt es auch nicht den klassischen, wie Sie sagen, Homo querulans. Ich würde das auch noch unterscheiden zwischen einem Intensivpätenten und einem Querulanten. Das ist nicht unbedingt dasselbe.
Dann erklären Sie uns doch mal den Unterschied.
Also Intensivpätenten sind Menschen, die sehr, sehr viele Verfahren anhängig machen. Das können auch Menschen sein, meiner Meinung nach, die durchaus berechtigte Gründe haben, viele Verfahren anhängig zu machen. Querulanten demgegenüber sind Menschen, die meistens ohne erkennbares Ziel etwas machen und der Duden sagt dann, die starrköpfig und ohne Sinn sozusagen etwas verfolgen. Das ist ein Unterschied.
Herr Buhmann, aus Ihrer Erfahrung, ein Vierteljahrhundert Sozialrichter, was sind denn Ihre krassesten Fälle gewesen von Intensivpätenten oder Querulanten?
Also unser Spitzenreiter hat beispielsweise in den letzten 10 Jahren über 500 Verfahren. Das heißt also, das ist schon eine Hausnummer. Da sind natürlich auch entsprechende Gelder hinter, also ein Gerichtsverfahren. Es gibt keine genauen Ermittlungen, kein Verfahren ist gleich wie das andere. Deswegen kann man auch nicht genau sagen, wie teuer ein Gerichtsverfahren ist. Aber es gibt so statistische Durchschnittswerte. Und wenn man mal davon ausgeht, dass ein Verfahren so im Schnitt 2000 Euro kostet, dann wäre bei über 500 Klageverfahren in 10 Jahren der Steuerzahler mit 1 Million Euro dabei gewesen und hätte das alles finanziert. Und wenn man dann sieht, wie oft dieser Kläger bei uns gewonnen hat, das ist eher sehr, sehr gering. Also es ist im Promillebereich, würde ich sagen.
Sind Ihnen Fälle erinnerlich, an die Sie oft denken?
Sind sehr unterschiedlich. Heute in Corona-Zeiten wird ja gerne über Aluhüte, Querdenker, Reichsbürger geredet. Das ist ja auch so eine vielschichtige Melange sozusagen, die da unterwegs ist und die sind bei uns auch. Also wir haben zum Beispiel auch Reichsbürger, die sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist kein Staat, sondern eine GmbH und Angela Merkel war bis vor kurzem die Geschäftsführerin. Diese Reichsbürger sagen zum Beispiel auch gern, dass das Recht des Deutschen Reiches, da kommt der Name, glaube ich, her, aus der Zeit von 1937 bis heute weiter gilt. Also die leugnen unseren Rechtsstaat, unsere Gemeinschaft eigentlich komplett. Was sie allerdings nicht hindert, beispielsweise Sozialleistungen gleichzeitig in Anspruch zu nehmen. Also da ist der Staat dann da, aber wenn es beispielsweise um Rückforderungen geht oder wenn die Leistungshöhe nicht stimmt, dann wenden sie sich dagegen und sagen, das hat alles gar keine Rechtsgrundlage. Es gibt überhaupt keine Bundesrepublik Deutschland als Rechtsstaat, der solche Bescheide erlassen dürfte und damit seien die alle nichtig oder zumindest unwirksam. Solche Leute haben wir beispielsweise und wir haben auch relativ viele, die psychisch krank sind, weil als psychisch kranke Menschen kommt man in der Regel im Berufsleben auch nicht wirklich zurecht, kann sich also nicht selbst seinen Lebensunterhalt finanzieren und ist oft auf Sozialleistungen angewiesen. Und deswegen haben wir die natürlich auch relativ viel bei uns. Und das sind beispielsweise auch welche, die psychisch kranken. Da finde ich das mit den Mutwillenskosten oder mit den Gerichtskosten, die da eingeführt werden, finde ich an der Stelle dann auch nicht berechtigt, weil die können ja auch nichts dafür, dass sie krank sind und deswegen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Das ist immanent in unserem Rechtsstaat, in unserem System, dass das so ist. Damit müssen wir schlicht leben, glaube ich. Das gehört zu unserer Gemeinschaft dazu.
Dirk Buhmann, Richter am Landessozialgericht Berlin-Brandenburg. Und das war der SWR1 Radioreport Recht von Prozesshanseln und Querulanten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Bernd Wolf.